Lukas 1, die Verse 1 bis 4. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Begebenheiten zu verfassen, die sich unter uns erfüllt haben, wir uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, habe ich es auch für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Worte des lebendigen Gottes.
Wir wollen noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir bitten dich, dass du uns nun die gleiche Gewissheit schenkst, damit auch wir wissen dürfen, dass Jesus tatsächlich der ist, wie er im Lukas-Evangelium beschrieben wird. In seinem Namen beten wir. Amen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es manchmal schwer zu wissen, wem oder was ich Glauben schenken kann. Ob das nun der Microsoft-Mitarbeiter mit indischem Akzent am Telefon ist, da fällt die Entscheidung noch nicht so schwer. Oder der Politiker auf Stimmenfang, da ist es manchmal schon etwas schwieriger. Oder eben sonst jemand da draußen oder vielleicht auch in der Familie, der nur mein Bestes will. Viele möchten uns einen Bären aufbinden, je dicker, desto besser, wenn wir es ihnen zulassen. Wir leben in einer Welt, in der man nicht alles und jedem ohne weiteres Glauben schenken kann. Ein gutes Maß an gesunder Skepsis gehört einfach mit dazu, damit man gute Entscheidungen treffen kann. Zweifel und gesunde Skepsis können gut und hilfreich sein, wenn sie angebracht sind. Umgekehrt gilt aber auch, dass auch überzogenes Misstrauen oder ungerechtfertigte Zweifel uns von der richtigen Entscheidung abbringen können und viel kaputt machen können. Vielleicht hat es der eine oder andere schon am eigenen Leib erfahren müssen, auf die eine oder auf die andere Weise. Es kommt eben darauf an, dass man weiß, worauf man sich verlassen kann und worauf nicht. Das Gleiche gilt natürlich auch für den christlichen Glauben. Die christliche Botschaft ist eine, der in unserer Gesellschaft relativ viel Zweifel und ein gehöriges Maß an Skepsis entgegenschlägt. Und vielleicht fragen auch Sie oder fragst du dich, ob man ihr eigentlich Glauben schenken kann. Wie wir gesehen haben, ist das nicht im geringsten verwerflich, sondern völlig normal, wenn man solche Fragen stellt. Und sicherlich wirft die christliche Botschaft Fragen auf. Gerade wenn man vielleicht erst begonnen hat, sich mit dieser Botschaft auseinanderzusetzen und man statt eines Gesamtbildes eher viele kleine Puzzleteile vor sich hat, die man im Kopf erst noch an die richtige Stelle stellen muss. Oder wenn man vielleicht auch schon von anderen ein Bild vermittelt hat, das stimmen mag oder auch nicht, dann ist es manchmal schwierig zu wissen, was man denn nun glauben soll. Nicht alles am christlichen Glauben ist leicht zu verstehen. Das kann uns nicht nur heute so gehen, sondern war schon immer so. Manchmal kann man ja denken, dass Fragen und auch Zweifel am Glauben erst in der Moderne entstanden sind, so als hätten die Menschen vor der Aufklärung ihren Verstand permanent ausgeschaltet, als hätten sie alles blind und ohne Hinterfragen geglaubt, was ihnen vorgesetzt wurde. Aber die Wirklichkeit sieht natürlich anders aus. Die Frage, worauf ich mich verlassen kann, und was glaubwürdig ist in dieser Welt, die wird nicht erst seit 300 Jahren gestellt. Und ein Beispiel dafür finden wir hier im Text der Lesung von gerade eben. Dieser Abschnitt aus der Bibel stellt eine Art Einleitung oder Vorwort zu einer Biografie über Jesus Christus dar. Es ist eine Biografie, die von einem der ersten Christen verfasst wurde. Er heißt Lukas und war Arzt. Und wahrscheinlich hat er diese Biografie nicht lange vor dem Jahr 70 nach Christus verfasst. Und wenn wir uns diese Anleitung etwas genauer anschauen, dann finden wir dort auch eine Widmung an einen gewissen Theophilus. Über ihn wissen wir nicht viel, außer dem, was Lukas uns am Ende in Vers 4 mitteilt. Ich hoffe, ihr habt das vor euch. Und dort finden wir heraus, dass er offensichtlich in den Dingen des christlichen Glaubens unterrichtet worden war. Aber es hört sich auch ein wenig so an, als ob er vielleicht noch nicht sehr fest im Glauben steht. Ob er Zweifel hat, wissen wir nicht, aber offensichtlich findet Lukas es hilfreich, dass der Glaube von Theophilus auf einem festen Fundament steht. Und so erklärt dann Lukas in Vers 4 auch den Grund und das Ziel dieser Biografie mit den Worten, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Sprich, Lukas geht es darum, Fragen und Zweifel zum christlichen Glauben aus dem Weg zu räumen. Fragen, die vielleicht noch im Kopf von Theophilus herumspuken. Er möchte ihm Gewissheit schenken. Glaube macht ja nur Sinn, wenn er auf glaubwürdigen Tatsachen beruht. Diese Überzeugung bringt jedenfalls Lukas, der Arzt, hier implizit zum Ausdruck. Und deshalb will er die Glaubwürdigkeit der Ereignisse, die den Kern der christlichen Botschaft ausmachen, in seiner Biografie aufzeigen. Irgendwo habe ich mal einen Artikel gelesen, der mir zu denken gab. Der Titel lautete, Christianity is the most falsifiable religion in the world. Also übersetzt, der christliche Glaube ist die am leichtesten widerlegbare Religion in der Welt. Ich muss sagen, diese Überschrift hat mich neugierig gemacht und ich fing an zu lesen. Und bald wurde mir klar, dass der Verfasser damit nicht ausdrücken wollte, dass der christliche Glaube tatsächlich widerlegt wurde, sondern dass der christliche Glaube gerade deshalb auf einem festeren Fundament steht als irgendein anderer, weil er widerlegbar ist. Man kann das so veranschaulichen. Muslimische Gläubige müssen sich auf eine private Begegnung von Mohammed mit Gott verlassen. Ob diese jemals geschehen ist, das kann man nicht historisch nachweisen. Buddha hatte eine private Erleuchtung, aber sie ist nicht nachweisbar. Buddhismus und Hinduismus basieren ihre zentralen Aussagen eben gerade nicht auf historischen Ereignissen. Es sind Lebensphilosophien, die man für sich annehmen kann oder eben auch nicht. Auch wenn ich diese Beispiele natürlich etwas vereinfacht darstelle, ist das Prinzip doch klar. Private Begegnungen und philosophische Überlegungen kann man weder beweisen noch widerlegen. Und an der Stelle stehen sich Glaube und Wissenschaft tatsächlich unversöhnlich gegenüber, denn die Grundlage der Wissenschaft ist, dass man etwas auch widerlegen kann. Der christliche Glaube, so der Anspruch von Lukas hier, basiert auf historischen Ereignissen. Wenn diese nicht stattgefunden haben, dann ist der Glaube widerlegt. Außerdem basiert er auf öffentlichen Ereignissen. Nach seinem öffentlichen Wirken wurde Christus öffentlich hingerichtet. Er wurde öffentlich begraben und er stand öffentlich von den Toten auf. Jeder in Jerusalem konnte zu dem Grab gehen und sich vergewissern, dass es leer war. Die Vorstellung, dass die Jünger hingegangen wären und den Leichnam gestohlen hätten, macht aus vielen Gründen keinen Sinn, unter anderem, weil sie einfach zu viel Angst hatten vor den Römern, vor den Juden. Gerade wurde ihr Leiter, ihr Anführer gekreuzigt. Weiter will ich hier aber nicht drauf eingehen. Der christliche Glaube basiert also auf historischen Ereignissen, die zumindest damals öffentlich nachprüfbar waren. Und diese Basis von mir formt auch die Grundlage dafür, was Lukas hier aufschreibt. Er schreibt nicht einige fromme Gedanken auf, sondern gleich im ersten Satz hier hält er fest, dass er einen Bericht über historische Begebenheiten verfasst. Und er macht auch darauf aufmerksam, dass sie sich unter uns, Mehrzahl, also eine Öffentlichkeit, abgespielt haben. Und außerdem erwähnt er, dass sich sein Bericht an eine ganze Reihe von anderen Berichten anschließt, die zuvor über dieselben Ereignisse schon verfasst wurden. In unseren Bibeln, da finden wir natürlich noch drei weitere und man kann sie miteinander vergleichen, inwiefern sie übereinstimmen oder auch ihre eigenen Akzente setzen. Aber was wir daran sehen, ist, dass Lukas sich als Teil einer Öffentlichkeit versteht, die diese Ereignisse bezeugt. Viele sind daran beteiligt. Er spricht natürlich von den ersten Christen. Wenn wir uns den öffentlichen Charakter des Christseins im ersten Jahrhundert klar machen, dann ist das ein starker Hinweis auf die Glaubwürdigkeit der Botschaft. Ein zweiter Hinweis findet sich in dem Wörtchen erfüllt. hier in Vers 1, auf das ich nur kurz eingehen will. Erfüllung setzt voraus, dass etwas zuvor schon angekündigt wurde. Und hier spielt Lukas darauf an, dass sich im Leben von Jesus alte Prophezeiungen aus dem Alten Testament erfüllen. Der christliche Glaube beruft sich also darauf, dass Gott diese Begebenheiten schon lange vor Jesus angekündigt hat. Auch an dieser Stelle könnte man den christlichen Glauben sehr leicht widerlegen. Wenn das Leben von Jesus nicht mit den Prophezeiungen übereinstimmt, dann kann man ihn abhaken. Was Lukas hier also gleich am Anfang deutlich macht, ist, dass er offenbar überhaupt keine Angst davor hat, nachprüfbare und damit widerlegbare Aussagen zum Leben von Jesus zu machen. Er will Gewissheit schenken und allein darauf, auf seiner Vorgehensweise, kann er auch diese Gewissheit schenken. Wenn ich jemanden davon überzeugen will, dass meine Arbeit zuverlässig ist, und wir Deutschen sind da relativ gut drin, dann ist es wichtig, dass ich ordentlich arbeite. Ich brauche einen soliden Arbeitsablauf. Ich muss mir über meine Arbeitsschritte im Klaren sein. Und Lukas erklärt hier, dass er genau so ordentlich und solide bei der Entstehung seines Werkes vorangegangen ist. Der erste Schritt finden wir in Vers 2. Der erste Schritt besteht darin, dass er zurück zu den Quellen geht, nämlich Augenzeugenberichte. Hier heißt es, dass es Berichte sind, wie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Vorhin hatte ich schon kurz angemerkt, dass Lukas eine Biografie schreibt, eine Biografie von Jesus Christus. Von dieser Person und seinem Wirken sprechen die Augenzeugen. Und Lukas sagt, deshalb setze ich mich mit den Augenzeugen zusammen. Ich höre ihnen zu. Ich nehme mir nicht einfach die bestehenden Berichte vor und überarbeite sie dann, wie es mir passt, sondern Lukas spricht mit denen, die es selbst gesehen haben. Er hört ihnen aufmerksam zu, wie sie selbst die Ereignisse beschreiben, macht Notizen und vergleicht sie. Sprich, das Vorgehen von Lukas schenkt von Anfang an Gewissheit. Und so geht es auch weiter mit dieser Aussage, dass sie Diener des Wortes gewesen sind. Für mich ist das eine ganz spannende Aussage oder ein spannender Ausdruck. Hier werden nämlich die glaubwürdigen historischen Berichte, die er dann später festhält, gleichgesetzt mit einem Dienst am Wort, also einem Dienst an der christlichen Botschaft, in der Theophilus unterrichtet wurde. Die historischen Begebenheiten sind untrennbar verbunden mit der Botschaft, die sie in sich tragen. Manchmal denkt man beim Christentum vielleicht an Verhaltensweisen und Rituale, die längst ihre Bedeutung verloren haben, die altmodisch erscheinen. Aber die Botschaft von Jesus, die Lukas erzählt, bei der dreht es sich um historische Ereignisse. Und es sind Ereignisse, die auf das Herz von Theophilus abzielen, so wie die Herzen von jedem Menschen. Und keine erfundene Geschichte hat in Lukas' Augen mehr Kraft, um Herzen zu ergreifen, als die wahre Geschichte von Jesus Christus. Sprich, wenn Lukas jemanden wie Theophilus von der Verlässlichkeit des christlichen Glaubens überzeugen möchte, dann nimmt er ihn zurück zu den Augenzeugen. Er lässt sie an den historischen Ereignissen im Leben von Jesus Christus teilhaben. Er nimmt sie mit hinein in seine Geschichte. Dort ist die Gewissheit verborgen, nicht in irgendwelchen anderen Dingen. Ich denke, mittlerweile dürfte klar sein, dass Lukas von Theophilus keinen blinden Glauben einfordert. Er will ihn nicht manipulieren und zwingt ihn zu nichts, sondern er präsentiert einfach das, was ihm die Augenzeugen überliefert haben. Und dann geht er weiter vor, so wie es in Vers 3 beschrieben ist. Er erkundet alles sorgfältig. Das ist der zweite Schritt seines Vorgehens. Und dann schreibt er es der Reihe nach auf. Also sorgfältige Recherche und ein ordentliches Aufschreiben. Und das heißt mehr als nur eine akkurate Chronologie, auch wenn man die beim Lesen sicherlich erkennen kann, sondern er weist darauf hin, dass er sein Material auch thematisch sortiert hat, damit die Botschaft von Jesus klar und verständlich herüberkommt. Alles, was Lukas hier beschreibt, ist darauf aus, Glaubwürdigkeit und Gewissheit zu vermitteln. An Theophilus zumindest. Aber nun ist die Tatsache natürlich nicht abzustreiten, dass wir fast 2000 Jahre später leben. Und man kann den Eindruck gewinnen, dass für Theophilus vielleicht alles viel einfacher war. Die Ereignisse, von denen Lukas schreibt, liegen erst wenige Jahrzehnte zurück. Für uns ist das anders. 2 Jahrtausende sind eine lange Zeit. Lukas und Theophilus dagegen sind zumindest zeitlich nah dran an den Ereignissen. Jesus wurde etwa im Jahr 33 nach Christus in Jerusalem gekreuzigt. Viele Augenzeugen leben noch, zu denen Lukas offensichtlich direkten Zugang hat. Und da stellt sich die Frage schon, auf wen mehr Verlass ist. Auf die modernen Kritiker des christlichen Glaubens aus den letzten Jahrhunderten oder aus unserer Zeit. Oder auf Leute wie Lukas, die Augenzeugenberichte sorgfältig recherchieren und die ordentlich aufschreiben, was sie dort wiederfinden. Niemand kann uns näher an Jesus bringen und uns ein besseres Bild von seiner Person und seinem Wirken vermitteln als die Augenzeugen. Kein anderer kann es. Gewissheit kommt eben davon, dass man sich selbst mit den Quellen beschäftigt. Das hat Lukas gemacht und er präsentiert sie uns. Und an dieser Stelle muss ich sagen, dass Theophilus offensichtlich großes Vertrauen in Lukas gesetzt hat. Anscheinend, aus welchen Gründen auch immer, konnte er nicht selbst auf Spurensuche gehen. Vielleicht lebte er einfach in einem ganz anderen Teil des Römischen Reiches. Reisen war damals beschwerlich, Jerusalem und Judäa war ein Bürgerkriegsgebiet, und trotzdem wusste er, auf wen er sich verlassen konnte. Und dass Lukas ihm diesen Bericht widmet, spricht für eine sehr enge Beziehung zwischen den beiden. Eine Beziehung, in der gegenseitiges Vertrauen und ein ehrlicher Umgang miteinander selbstverständlich war. Vieles spricht also dafür, dass wir Lukas in seiner Biografie von Jesus Christus dasselbe Vertrauen entgegenbringen können wie Theophilus. Vielleicht macht ihr das sowieso schon, aber vielleicht gibt es auch bei dem einen oder anderen noch Zweifel. Vielleicht fragt ihr euch, wer war Jesus? Gibt es ihn überhaupt? Hat es ihn überhaupt gegeben? Mir ging es früher so. Wenn wir uns selbst ein Bild machen wollen, kommen wir vermutlich nicht darum herum, als dass wir die Biografie über Jesus selbst lesen. In den nächsten Wochen werden wir genau das tun. Wenn ihr euch die Rückseite eures Handzettels anschaut, dann findet ihr dort die Themen für April und Mai. Das Thema lautet: Wer war Jesus? Und dazu schauen wir uns jede Woche einen bestimmten Aspekt an. Seine Autorität, seine Werte, seine Mission. Und am Ende werden wir uns dann anschauen, was Jesus darüber sagt, was Glauben an ihn bedeutet. Hinter dem Titel habe ich dann jeweils noch den Abschnitt im Lukas-Evangelium eingefügt, den wir uns etwas genauer anschauen würden. Und da wollte ich euch einladen, dass ihr in den nächsten Wochen einfach schon im Voraus diesen Abschnitt gelesen habt, denn die sind einfach zu lang, als dass man sie sich in einer Predigt komplett anschauen könnte. Abschließen will ich nun aber damit, dass ich noch einmal das Ziel von Lukas ganz klein in den Vordergrund stelle. Das erklärte Ziel von Lukas ist es, Menschen von der Glaubwürdigkeit der Botschaft von Jesus zu überzeugen. Und deshalb hat er sich nach eigenem Bekunden die größte Mühe gegeben, um uns die wahre Geschichte von Jesus wiederzugeben. Lukas sagt, Gewissheit ist möglich. Und diese Gewissheit will er seinen Lesern vermitteln. Und für mich ist es eine große Motivation, über die nächsten Wochen Lukas genauer zu lesen, Jesus genauer kennenzulernen. Und ich hoffe, dass es auch für euch eine Motivation ist, einzusteigen in diese Predigtreihe. Aber nun zum Abschluss möchte ich noch kurz beten, dass Gott uns diese Gewissheit schenkt, die Lukas hier verspricht. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für Lukas und seine sorgfältigen Recherchen zum Leben von Jesus. Danke, dass er die Augenzeugenberichte geordnet und festgehalten hat, damit auch wir 2000 Jahre später den wahren Jesus kennenlernen können. Wir bitten dich, schenk du uns Antworten auf alle unsere Fragen und schenk du uns Gewissheit statt Zweifel. Gib, dass wir Jesus besser und besser kennenlernen. In seinem Namen beten wir. Amen.